Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Wir sprechen heute mit einer der prägendsten Stimmen der deutschen Startup-Szene. Sie ist erfolgreiche Unternehmerin, Investorin, Autorin und als Präsidentin des Startup-Verbands eine besonders starke Fürsprecherin für Gründerinnen und Gründer in Deutschland. Wir sprechen über ihren eigenen Weg, die Herausforderungen für Startups hierzulande und auch, was es braucht, um Deutschland innovativer und mutiger zu machen. Verena Pauster ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo Verena.
Vielen Dank. Hallo.
Verena, jetzt hast du ja so verschiedene Rollen, Unternehmerin, Investorin, Autorin und. Wie stellst du dich selbst auf einer Party vor?
Das ist immer gar nicht so einfach. Also wenn ich es kurz machen möchte, sage ich einfach, ich leite den Deutschen Startup-Verband, weil ich dann irgendwie sage, das kannst du so in einem Satz abfrühstücken. Wenn es aber darum geht, dass mich der andere oder die andere ein bisschen besser kennenlernt, dann sage ich, im Herzen bin ich Unternehmerin. Alles, was ich mache, mache ich mit dem Anspruch, dass sich was verändert, dass sich was bewegt und wir nicht nur drüber reden. Und genau, und in dieser Rolle habe ich zum Beispiel einen Frauenfußballverein übernommen. In dieser Rolle leite ich den Deutschen Startup-Verband oder habe einen eigenen Podcast, Fast and Curious, wo wir versuchen, die nächste Generation ans Gründen ranzuführen.
Wenn man deinen Lebenslauf sich anschaut, da sind ja extrem viele Stationen drin. Du hast ganz viele Positionen inne gehabt und hast die auch noch inne. Wirtschaftswissenschaften hast du studiert, das ist dein Background. Wie hat sich das so ergeben? Wie bist du in die Startup-Szene reingekommen, ja schon vor einigen Jahren?
Genau, das war sogar 2007. Das war so der Wunsch, etwas zu machen oder in einen Bereich zu gehen, der nie fertig sein wird, wo man nie alle Antworten haben wird, wo immer die Geschwindigkeit hoch und die Unsicherheit oder vielleicht so das Unbekannte auch groß sein wird. Weil ich hatte immer Angst davor zu wissen, wie die nächsten 10 Jahre aussehen oder was in 20 Jahren ist. Und das kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, weiß man in dieser Branche nicht. Oder man ahnt es und man wettet auf gewisse Trends, aber man weiß es nicht wirklich. Und ich komme vom Background her aus einem Familienunternehmen aus Bielefeld. Wir sind über 300 Jahre alt. Und ich glaube, das war immer für mich so ein bisschen der Kontrast zu diesen langen Linien, der Tradition, dem Denken in Generationen, dass ich eben auch große Lust darauf hatte, kurzfristig Dinge verändern zu können, Neues ausprobieren. Das kann dann auch mal schief gehen. Das muss nicht gleich 300 Jahre alt werden. Ich glaube, das war auch eine große Motivation.
Was war denn dein wildestes Learning so als Gründerin? Also ein Moment, wo du dachtest, oh, das habe ich jetzt komplett unterschätzt.
Das war meine erste Gründung, da habe ich die Münchner Rück für verlassen. Da hatte ich einen bombensicheren Job 2003, was jetzt auch keine einfache Zeit damals war. Der Arbeitsmarkt auch für Akademiker und Akademikerinnen nicht einfach. Ich war da im Finanzbereich der Münchner Rück, was Sicheres sozusagen. Und aus dieser Sicherheit heraus habe ich gekündigt und mich mit einer Franchise-Kette für Salatbars, also was heute so Dean & David und so ist, selbstständig gemacht. Und das hatte ich in New York gesehen und das gab es damals hier noch nicht. Und das hat mich total begeistert und fasziniert. Und rückblickend denke ich, wie gut, dass ich so naiv war, zu denken, dass ich das hinkriegen würde mit dem wenig Wissen an Gastronomie, der wenigen Erfahrung in dem Bereich. Aber was damals eben wirklich schwer war, war, ich hatte mir ein Jahr gesetzt für dieses Experiment gründen, weil ich wusste, danach geht mir erstens das Geld aus und zweitens muss ich auch meinen Lebenslauf irgendwie beschützen. Ich kann nicht da 3 Jahre lang rumgründen und daraus wird nichts. Und dann waren 11 Monate dieses Jahres um und ich hätte nie gedacht, dass ich den Stecker wirklich ziehen muss. Ich hatte das immer wie so ein Sicherheitsnetz, was ich nie brauche, definiert. Und dann etwas zu beenden, wenn man eigentlich noch weder bewiesen hat, dass es klappt, noch wirklich gezeigt hat, was man eigentlich vorhatte, während alle anderen fröhlich weiter bei JP Morgan und McKinsey und sonst wo gearbeitet haben. Das hat damals richtig wehgetan, das auch gegenüber meinen Eltern zu vertreten, gegenüber meinem Umfeld. Also das habe ich als großes persönliches Scheitern damals wahrgenommen.
Wie hast du diesem Druck standgehalten? Du sprachst die sicheren Karrieren deiner Bekannten an. Wenn man sich da so aus dem Fenster lehnt, dann muss man sich ja auch rechtfertigen und gerade als Anfängerin besonders. Wie hast du da die Kraft aufgebracht?
Ich glaube, ich bin vom Typen sehr angstfreier Mensch. Also das sagt sich natürlich auch leicht, wenn man aus einem Elternhaus kommt, was gut bürgerlich, hart arbeitend, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten dieses Familienunternehmen hat. Vielleicht hat man da automatisch qua Geburt so ein Netz, was einem mitgegeben wird, weshalb man dann mutiger und risikofreudiger sein kann, weil man irgendwie weiß, im schlimmsten Fall fällt man in dieses Netz und nicht ins Bodenlose. Ich wollte dieses Netz aber nie in Anspruch nehmen. Deswegen habe ich mir schon viel Druck immer gemacht und mache es mir bis heute. Also es war jetzt nie so ein Freifahrtschein für, okay, wenn es nicht klappt, dann gibt's ja noch meine Eltern. Aber es hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich diese Angstfreiheit und diese Risikofreude ausleben konnte, weil ich eben ja gedacht habe, im schlimmsten Fall muss ich halt wieder ganz von vorne anfangen oder irgendwo anders anfangen, aber dieses Urvertrauen irgendwie mitgegeben bekommen hatte.
Wenn du in einem Unternehmenshaushalt oder Familie aufgewachsen bist, hast du da auch das Gefühl, dass dir gewisse Sachen schon eingetrichtert worden sind, die du vielleicht sowieso in der DNA hattest? Aber ich bin auch in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Meine Eltern waren sehr streng und haben also auf viele Sachen früh bestanden, wie Disziplin, Pünktlichkeit, Fleiß und so weiter.
Ja, das kommt mir auch alles sehr bekannt vor. Also da wirst du total indoktriniert, ohne dass die das jetzt wollten, sondern einfach qua zugucken. Weil meine Mutter hat sich selbstständig gemacht, als wir noch klein waren. Mein Vater hat das Familienunternehmen geführt. Die waren beide selbst und ständig bei der Arbeit. Urlaub war immer so eine unangenehme Pause von der Arbeit. Also mein Vater fuhr immer sehr unwillig nur mit uns in Urlaub, weil er das eigentlich total überflüssig fand, da jetzt nicht ins Büro zu gehen. Und davon muss man sich natürlich dann erstmal ein Stück weit emanzipieren, dass man nicht denkt, wer nichts leistet, ist nichts wert. Weil das ist natürlich schon ein Glaubenssatz, den du sehr stark mitkriegst. Und deswegen, ja, ich konnte mir da viel abgucken, aber meine Schwester und ich sprechen da auch häufig noch heute drüber. Sie konnte sich das ja eigentlich genauso abgucken und sie hat es eher abgeturnt, während es mich fasziniert hat. Also ich glaube, es ist dann auch nicht so, dass nur weil du in so einem Elternhaus aufwächst, dann automatisch auch eine Unternehmerin aus dir werden wird, sondern ich glaube, das hat dann schon auch noch was mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun.
Jetzt hat ja nicht jede Gründerin oder jeder Gründer dieses Netz, dieses Familiennetz. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand sich selbstständig macht und ins Risiko geht, wie er sein Mindset so ein bisschen schärfen kann, damit er auch so nicht ganz so angstbesessen unterwegs ist?
Ich glaube, je früher du damit anfängst, desto besser. Deswegen habe ich die Non-Profit-Initiative Startup Teens mitgegründet, weil wir gesagt haben, wenn 13-, 14-Jährige, die nicht aus Umfeldern kommen, wie dem von mir eben beschriebenen, das Gefühl haben, ich bin nicht gemeint, ich habe keinen Mentor, ich habe keine Mentorin, mir lebt hier gerade keiner irgendwas vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich für einen Studiengang oder nach dem Studium für eine Gründung entscheiden und einen Studiengang, der das Gründen befördert, extrem niedrig. Und deswegen würde ich also zum Ersten sagen, früh anfangen, die Kinder da früh ranführen. Und wenn man das selber nicht kann, dann gibt es eben von Jugend gründet über eben Business at School oder das besagte Startup-Teams von uns so viele tolle Non-Profit-Initiativen, die genau das machen und Jugendlichen das Gründen beibringen. Und das haben wir 2015 gegründet, also jetzt schon vor 10 Jahren. Und da bin ich nächste Woche jetzt wieder bei der NRW-Challenge. Also das haben wir im ganzen Land, haben wir jetzt so Businessplan-Wettbewerbe und die Jugendlichen können sich da auf der Bühne und vor den Investoren verproben. Und wenn ich da zugucke und dann sehe, wie viele da über die Jahre gewonnen haben, dabei waren, die niemals Gründer oder Gründerin geworden wären, weil ihr Umfeld es einfach nicht hergegeben hat, dann denke ich immer, das ist der größte Hebel, den wir haben, früh anfangen, statt immer, wenn wir alle groß sind, uns dann zu fragen, wieso gibt's so wenig Frauen, wieso gibt's so wenig Gründer, Gründerinnen, dann ist es wahnsinnig schwer, noch was zu ändern. In dem Alter habe ich das Gefühl, kannst du noch alles beeinflussen.
Wenn ich aus meiner US-Perspektive auf Deutschland schaue, was mir auffällt, ist manchmal so ein gewisser Unmut. Also wir wollen die Arbeitszeit verkürzen, wir wollen eine 4-Stunden-Woche, der Stress ist zu groß. Ist mein Eindruck da richtig? Muss man da was gegen machen? Wie kommt man dagegen an?
Also ich glaube, das ist differenziert. Ich arbeite ja mit sehr vielen Mitzwanzigern zusammen in meinen diversen Projekten, sei es beim Digitale Bildung für alle e.V., den ich gegründet habe, oder beim FC Victoria, oder meine Chief of Staff ist 26 und da kann ich wirklich nirgendwo erkennen, dass ich die zum Jagen tragen muss oder dass die den Biss verloren haben oder Donnerstagabend den Stift fallen lassen. Ich glaube, was diese Generation ausmacht, ist, dass sie früher abbremsen und Prioritäten nicht für immer nach hinten schieben. Weil wenn ich mich selber angucke, ich bin 46, ich mache es schon ein bisschen besser als mein Vater, der nie abgebremst hat, der nie gesagt hat, jetzt brauche ich mal eine Pause oder jetzt muss ich mich mal um meine Gesundheit kümmern. Da bin ich jetzt schon als Generation unter ihm anders, aber ich bin noch viel weniger in der Lage auch zu sagen, okay, das ist jetzt ein roter Bereich und den müssen wir jetzt schnell wieder verlassen oder am besten nie betreten, als die Generation, die dann danach eben kommt. Und das finde ich schon eine große Stärke, dass die Mental Health jetzt nicht nehmen als so ein Shishi, sondern wirklich sagen, wenn ich mental nicht gesund bin, dann kann ich das auch nicht durchhalten. Und deswegen habe ich da schon großen Respekt davor, so früh seine Prioritäten so klar zu haben. Es darf nur dann nicht eben völlig ins Gegenteil kippen aus, ich frage schon im Bewerbungsgespräch, ob ich den nächsten Urlaub schon mal gleich buchen kann und dass ich immer bis 11 Uhr Yoga mache und ab 3 am liebsten auch nicht mehr da wäre. Also das sind natürlich Auswüchse, die erlebe ich jetzt nicht, aber die darf es nicht, also aus meiner Sicht in der Form gerade am Berufsanfang geben. Aber mehr Achtsamkeit, nicht mehr dieses Gefühl, wir müssen alle 60 bis 80 Stunden arbeiten, sonst sind wir nicht hart genug. Ich weiß nicht, ob das meine Generation im Nachhinein nochmal so machen würde.
Jetzt hast du viel mit Gründerinnen und Gründern zu tun. Du hast das jetzt gerade überzeichnet, aber so, wenn man so diskutiert, ist ja schon so ein Trend da, dass junge Menschen scheinbar stärker auf eine Work-Life-Balance achten als jetzt Ältere. So wirkt das zumindest. Ist das so oder täuscht da der Eindruck?
Nee, ich glaube, das ist so. Jetzt ist aber natürlich auch die Anforderung, die auf die einprasselt, eine ganz andere. Also wenn ich an meine Kindheit denke, mein Vater ist mittags nach Hause gekommen zum Mittagessen. Mein Großvater hat jeden Tag Mittag geschlafen, obwohl der CEO von einem großen Unternehmen war. Zwischen 13 und 15 Uhr durfte man nicht auf dem Festnetz anrufen bei Freunden von mir. Und das jetzt verglichen mit heute, E-Mails always on, WhatsApp always on, Social Media prasselt auf dich ein. Und du kannst eigentlich gar nicht mehr sagen, ich ab jetzt gucke ich meine E-Mails nicht an, ohne dass jemand sagt, okay, du willst offensichtlich nichts mehr werden. Und ich glaube, das, was da eben auch wirklich an mentaler Herausforderung auf diese Generation besonders einprasselt, das ist auch nicht vergleichbar mit Generationen vorher. Dass die also jetzt auch mehr das Gefühl haben, ich muss auch mal eine Pause haben, ich brauche mal Zeit für mich, das ist mir alles zu viel. Das kann ich schon gut verstehen, denn das geht einem ja selber manchmal schon so. Ich mit 46 habe TikTok zum Beispiel nie betreten, bin bei Ex vor 3 Jahren weggegangen, habe kein Snapchat und habe vielleicht auch schon ein bisschen so die Lebenserfahrung zu wissen, ich kann das auch mal 6 Wochen ausmachen und bin trotzdem noch relevant. Aber ein 25-jähriger Mensch fühlt das sicherlich noch anders. Und deswegen finde ich es gut, dass die da sich auch ein bisschen selber vorschützen.
Hast du eigentlich jemals die Erwartung verspürt oder den Wunsch gehabt, in das elterliche Unternehmen einzutreten?
Also die Erwartung auf jeden Fall verspürt, im Prinzip mein Leben lang, bis ich mich dann wirklich definitiv dagegen entschieden habe und wir da einen ganz tollen Geschäftsführer jetzt in der 10. Generation, in der ich bin, geholt haben und als Familie einfach weiterhin im Beirat das Unternehmen begleiten. Ich wollte es nie wirklich machen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, das Leben ist vorgezeichnet, man lebt im Leben, im Prinzip das Leben seiner Eltern nach, man weiß schon, wie es aussehen wird, wo man in Bielefeld leben wird, wie es da alles zu Ende geht. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte auch heute nicht wissen, wo ich in 5 Jahren bin. Und deswegen, ich empfinde eine große Verantwortung. Also das Unternehmen ist mir alles andere als egal. Ich bin im Beirat, ich bin Gesellschafterin. Aber dass ich jetzt wirklich sage, ich packe meine Koffer, ziehe nach Bielefeld, nehme hier alle mit, 4 Kinder und meinen Mann und das ist meine Erfüllung, davon war ich immer weit entfernt.
Wenn du risikofreudig bist, und du hättest ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt, hattest du da nicht das Verlangen verspürt, ins Ausland zu gehen? Weil, also das kann ich dir sehr gut nachempfinden, wenn du sagst, ich will nicht heute für den Rest meines Lebens wissen, wie jeder Arbeitstag aussieht. Ich meine, du hast im Ausland studiert, gab es da je das Verlangen?
Das gab es. Jetzt bin ich sehr früh Mutter geworden und habe damit dann natürlich auch ein bisschen dieses Maß an Freiheit eingebüßt, zu sagen, so, und jetzt gehe ich mal für 2 Jahre in Silicon Valley oder so. Also hätte ich vielleicht trotzdem machen können, aber ich fand es schon herausfordernd genug, 2 kleine Kinder zu haben, Unternehmen zu gründen, damals alleinerziehend zu sein. Das heißt, das war dann irgendwie nicht mehr so leicht. Jetzt ist Berlin natürlich verführerisch, gerade 2010 bis 2020, so dieses goldene Jahrzehnt hier in Berlin gewesen, weil es war wahnsinnig international. Du hattest fast ein bisschen das Gefühl, du lebst im Ausland, ja. Jedes Unternehmen denkbarer Art wurde hier gegründet. Die Menschen kamen aus aller Welt. Also ich hatte in Berlin immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir so ein bisschen die Welt nach Deutschland geholt.
Wie alt warst du, als du Mutter geworden bist?
Ich war 27 bei meinem ersten Sohn. Das ist jetzt nicht so jung, aber jetzt für eine Akademikerin, die erstmal Ausbildung gemacht hat, dann ja schon ein Startup gegründet hatte, war mein Gefühl, ich war eigentlich noch nirgendwo angekommen beruflich, da war ich schon Mutter.
Du hast Berlin beschrieben, dieses goldene Jahrzehnt. Ist das noch so oder kippt das gerade ein bisschen?
Ich würde nicht sagen, dass es kippt. Also es hat immer noch wahnsinnig viele Gründungen, mehr als jede andere Stadt in Deutschland, und ist immer noch ein Magnet für viele Talente, die sich selbstständig machen wollen. Aber es war halt so dieses Berlin ist international, Berlin ist günstig von den Mieten. Hier gibt's noch ganz viel verrückte Hinterhöfe, wo du einfach mal losarbeiten kannst. Berlin ist unfertig und so. Und unfertig ist es wahrscheinlich immer noch und wird es auch immer bleiben. Aber es ist natürlich nicht mehr billig. Es ist auch nicht mehr so ein Geheimtipp. Es ist ein riesen War for Talent jetzt hier, den hattest du am Anfang noch nicht, als es noch nicht so viele Startups gab oder Konzerne oder Unternehmen, die hier auch ihre Sitze oder Dependancen hinverlegt haben. Also Berlin muss ich schon anstrengen. Wenn ich nach Paris fahre, da in der Station F bin, wenn ich in München bin, im Munich Urban Collab oder da in der Unternehmertum, dann ist es kein Automatismus mehr, dass Berlin die Gründerhauptstadt Deutschlands ist. Und deswegen, glaube ich, muss man da wachsam bleiben und nicht sich darauf ausruhen, dass man es mal war, sondern wieder neu definieren, wie man es bleiben kann.
Aber Berlin ist immer noch Regierungssitz. Du hattest zuletzt oder hast zuletzt in einem Sondierungspapier mehr Zukunft gefordert für die Startup-Branche. Was meinst du damit?
Naja, wir diskutieren gerade große Sondervermögen, Aufweichung der Schuldenbremse. Da ist ganz viel Infrastruktur genannt, natürlich auch Militärausgaben. Und das ist alles richtig, dass wir in unsere Infrastruktur investieren müssen. Aber was mir die ganzen letzten Jahre schon zu kurz kam und wo ich finde, dass das auch im Wahlkampf viel zu wenig Rolle gespielt hat, ist, dass wir massiv in Innovation investieren müssen, in Technologien, die wir in Zukunft brauchen. Denn wenn wir uns das Wirtschaftswunder in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts angucken, dann sind wir ja da nicht irgendwie mit Made in Germany groß geworden, weil es vom Himmel fiel, sondern weil wir 5% unseres Bruttoinlandsprodukts in Innovation gesteckt haben. Und heute stecken wir weit unter 1% da rein. Bei Schlüsseltechnologien wie Quantencomputing, Kernfusion, Space Tech, Biotech investieren wir viel zu wenig im Vergleich zu den chinesischen und amerikanischen Wettbewerbern. Und das sehe ich einfach als Riesenchance für Deutschland und Europa, da jetzt die richtigen Weichen zu stellen. Und wenn wir jetzt alles nur in die Industrien der Vergangenheit stecken und sagen, das ist das, was uns groß gemacht hat, dann entgehen uns, glaube ich, viele Chancen von dem, was uns in Zukunft groß machen könnte.
Du kommst ja nicht nur aus einer Unternehmerfamilie, sondern auch aus einer politischen Familie. Magst du das mal kurz erläutern? Und verspürst du auch einen Ruf in die Politik? Werden wir dich da zukünftig möglicherweise auch sehen?
Ich glaube, du hast als Digitalministerin gehandelt.
Ja, das tun aber nur die Medien. Also das hat kein Fundament oder keine Gespräche, die da irgendwie dem zugrunde liegen. Also mein Urgroßvater war Gustav Heinemann, den habe ich knapp verpasst. Der ist kurz vor meiner Geburt gestorben. Deswegen, der konnte mich nicht so prägen. Dessen Geist wehte natürlich noch irgendwie durch die Gänge. Aber mein Onkel Johannes Rau, Der hat mich total geprägt, weil der meine ganze Kindheit und Jugend lang Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war und ich in Bielefeld gewohnt habe. Also ich ja eh privat mit ihm verbandelt war, aber ihn natürlich auch sozusagen beim Wirken zugucken konnte. Und es wurde heiß diskutiert über Politik zu Hause, ein unternehmerisches Umfeld mit dem SPD-Ministerpräsidenten. Da sind auch häufig so die Meinungen aufeinander geknallt. Da hat man dann gelernt, wie so politische Diskussion geht. Deswegen habe ich eine große Affinität und eine große Faszination dafür, aber eben auch wahnsinnig viel Respekt, weil ich ein Mensch bin, der sein Privatleben sehr liebt. Wir haben 4 Kinder, ich habe einen tollen Mann. Ich bin überhaupt nicht die, die sagt, na gut, dann sehe ich die halt mal 4 Jahre nicht, aber dafür stehe ich jeden Tag in der Zeitung. Also auch was es mit deinen Kindern macht, ist nicht ohne. Und das in Zeiten von Social Media noch mal weniger, wenn die jeden Tag dann über TikTok ausgespielt kriegen, wie furchtbar ihre Mutter ist und was sie Schreckliches gesagt hat. Also ich glaube, das macht was mit der Seele von Kindern und dafür finde ich sie noch zu klein. Deswegen ist das aktuell für mich kein Thema, aber ich finde, in meinem Startup-Verband Amt habe ich genug Politik drin, um das da ausleben zu können.
Du erwähntest gerade deinen Mann. Wenn du jetzt so eine aktive Karriere hast, wie regelst du das? Hat er auch eine Vollzeitkarriere oder stellt er das ein bisschen zurück? Wie arrangiert man sich da am besten?
Genau, wir haben das immer als unsere beidseitige Verantwortung empfunden, zu sagen, wir sind beide beruflich sehr ambitioniert und sehr aktiv und lieben das, aber gleichzeitig sind wir auch beide dafür zuständig, dass unsere Kinder da gut durchkommen. Und klar, er hat ein Unternehmen gegründet, das waren jetzt 12 intensive Jahre für uns beide, aber es war jetzt nie nur mein Ding, wie wir das hier zu Hause irgendwie alles hinkriegen. Jetzt hat er vor einem Jahr sein Unternehmen verlassen, ist ins Board gegangen nach 12 Jahren. Und kümmert sich jetzt hauptsächlich um die Kinder und unsere Familie, was eine irre Entlastung ist, weil ich jetzt gar nicht, wir sind jetzt gar nicht bei 50-50 im Moment, sondern eher bei 75 in seine Richtung. Und das gibt mir natürlich die Freiheit, jetzt gerade in so intensiven Monaten wie denen, die jetzt hinter uns liegen, dann auch zu sagen, okay, das kann ich auch noch machen oder da kann ich auch noch hinfahren, ohne zu denken, dass zu Hause irgendwie alles zusammenkracht. Aber das war schon anstrengend. Also wir gucken uns häufig auch an und denken, Wir sind, glaube ich, die ich eben beschrieben habe, so diese nicht so viel beschweren, einfach weitermachen und so. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Aber das heißt jetzt nicht, dass das zu jedem Zeitpunkt irgendwie so ein Walk in the Park war. Also da gab es schon viele Abende und Morgende, wo wir so müde und platt waren und gedacht haben, Gott, oh Gott, wie soll das alles funktionieren? Aber bisher laufen sie alle noch geradeaus.
Das ist ja, viele Frauen würden sich das wahrscheinlich wünschen, dass sie so entlastet werden. Es gibt ja diese ewige Diskussion um die Frauenquote. Hilft sie oder ist das oder hält sie ihr Frauen klein?
Nee, ich glaube, sie hilft sehr. Also ich habe, bis ich 30 war, 35 war, immer gesagt, so nee, brauchen wir nicht, schaffen wir alles alleine. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nur weil ich Dinge vielleicht irgendwie geschafft habe, heißt es nicht, dass die Rahmenbedingungen für jede Frau da draußen gegeben sind. Und wie du gerade sagst, nicht jede hat eine partnerschaftliche Ehe, wo das überhaupt geht, dass beide sich kümmern. Nicht jeder hat vielleicht auch das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gehe da auch locker in so einen Raum rein, wenn da 10 Männer sitzen und verschaff mir schon Gehör. Und deswegen ist die Quote für mich jetzt kein Steigbügel oder Akt des Mitleids, damit da mal ein paar Frauen auch mal mitmachen dürfen, sondern eher das Gebot aus, so, das waren jetzt in der Vergangenheit wirklich in vielen Bereichen unter aktueller Politik, auch vielleicht noch in der Gegenwart, echt Männerrunden. Und die brichst du halt nicht auf, indem du sagst, es wäre wirklich schön, wenn ihr mal ein paar Frauen einladet, sondern die brichst du nur auf, wenn du sagst, so, hier müssen jetzt ab jetzt 3 Frauen mit am Tisch sitzen oder 5. Und dann findest du sie. Also die Aufsichtsratsquote für Frauen, die hat dazu geführt, dass jeder Aufsichtsrat es geschafft hat, diese Frauen zu finden. Und ich habe noch aus keinem Aufsichtsrat einen Bericht gelesen, seit wir hier Frauen haben, können wir hier leider nicht mehr so gut arbeiten. Also da bin ich guten Mutes, dass man diese Quote einführen kann. Und dann haben wir top ausgebildete Frauen in diesem Land und die können wir dann mal ans Licht heben.
Das Silicon Valley hier ist extrem männlich und macho geprägt und viele Frauen haben auch einfach die Flucht ergriffen. Am Eintrittslevel sind sie noch mehr oder weniger geduldet, aber je weiter es nach oben geht, desto weniger Frauen findet man vor. Wie ist da so die Kultur in Deutschland? Ist es da besser?
Also es ist sicher besser. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, 18,7% Gründerinnen, nur 2% des deutschen Venture Capitals geht an Frauen. In den Partneretagen der Venture Capitalists wenig Frauen. Dann ist das jetzt nicht so, als dass du sagst, wenn du hier Frau bist in Deutschland, dann wird dir der rote Teppich ausgerollt, was das Thema Gründen oder Finanzierung angeht. Aber die Gründerszene ist deutlich erwachsener geworden. Also in den Anfangsjahren, als ich 2010 CEO von einem Startup wurde, da war ich weit und breit die einzige Frau, die ein Startup geführt hat. Mein Cap-Table damals, also die Investoren, die in dieses Unternehmen investiert waren, waren rein männlich, war keine einzige Frau dabei. Und man hatte auch nicht wirklich so einen Kreis von Gründerinnen, mit dem man sich austauschen konnte. Und das ist heute schon anders. Also es sind zwar immer noch nur 18,7%, aber die Szene ist halt viel größer geworden. Das heißt, in absoluten Zahlen sind das trotzdem jetzt schon viele. Und klar, das ist eins meiner Hauptbestreben, dass wir das hinkriegen, dass das noch mehr werden. Aber dafür müssen wir uns halt die Hände schmutzig machen. Also dafür musst du Mädchen früher an Tech und MINT ranführen. Dafür musst du die Studiengänge gerade bei Mathematik und Physik oder auch Software und IT verändern. Also da kannst du nicht einfach sagen, Mensch, komm, liebe Frauen, jetzt traut euch doch mal. Sondern da musst du schon auch in die Ausbildung rein.
Du bist ja sehr aktiv, was den Bildungsbereich angeht. Und der ist ja insbesondere im Hinblick auch auf die Zukunftssicherheit heutzutage enorm wichtig. Was würdest du jetzt dem Einzelnen oder auch Eltern raten? Was kann man am besten machen, um weiterzulernen und immer, also nicht stehen zu bleiben, sondern sich bildungstechnisch weiter nach vorne zu bewegen?
Also für die Kinder kann ich einfach nur raten, dass man, es gibt so viele Kurse von Udacity über diverseste Online-Software-Kurse, dass man einfach ein Grundverständnis auch für Programmiersprachen hat. Man muss jetzt gar nicht Coder sein, aber dass man, so wie man früher gesagt hat, du musst irgendwie zwei Fremdsprachen in der Schule lernen oder musst großes Latinum machen oder so, so ist das, glaube ich, einfach Teil der Grundausbildung, die dir einfach ein Verständnis dafür gibt, was eben technologisch in Zukunft alles möglich ist und wie das hinter den Kulissen aussieht. Für einen selber, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man es in schaffbare Maßeinheiten unterteilt, sage ich mal. Also ich meine, das Hamsterrad des Lebens, was viele erleben zwischen 35 und 50, die Kinder sind noch nicht groß, wenn man welche hat, man ist im Job noch nicht oben angekommen oder da angekommen, wo man hin möchte. Man möchte eine Partnerschaft führen, man hat Freunde. Wenn man dann noch oben drauf setzt, so und jetzt habe ich noch ein Studium angefangen oder so, dann ist das, glaube ich, einfach dann lernen wieder in dieser Kategorie, oh Gott, und das muss ich auch noch schaffen. Wenn man es in kleinere Einheiten unterteilt, und das geht eben mit digitaler Bildung so gut, und sagt, ich lerne jetzt eine Sprache mit einer App immer, statt einen Podcast zu hören oder auf Social Media zu sein, oder ich mache jetzt so ein Fernstudium, aber ich strecke das über die Zeit, oder ich habe eine KI-Schulung, an der ich jetzt teilnehme, die geht 3 Monate. Also ich glaube, in Bewegung bleiben ist ganz wichtig, denn das bricht mir die meisten, besonders Frauen, die wegen der Kinder für eine Zeit aus dem Job gegangen sind, dass es dann so schwer ist, wieder Fuß zu fassen, weil sich alles so schnell verändert und so viel Neues dazukommt. Und das empfinde ich immer als das größte Privileg meines Jobs. Ich muss in allen Bereichen immer am Zahn der Zeit irgendwie sein. Und damit habe ich eigentlich die ganze Zeit so ein Gehirnjogging in meinen Alltag eingebaut. Und das wäre so ein bisschen meine Empfehlung, sich immer wieder dem so ein bisschen auszusetzen, dem Neuen, statt zu sagen, Gott, oh Gott, ich habe schon genug gelernt in meinem Leben, jetzt ernte ich nur noch die Früchte.
Hast du weitere Karriereratschläge, die du mitgeben kannst, die wir so noch nicht gehört haben vielleicht?
Ja, let the game come to you. Ich glaube, wir predigen in Deutschland immer ganz stark den roten Faden. Du musst wissen, wo du hin willst. Dann muss Einstein auf dem nächsten aufsetzen. Überleg dir das gut, ob du jetzt kündigst. Was ist, wenn das schief geht? Dann sieht dein Lebenslauf nicht mehr so gut aus und all das. Und wenn ich mir angucke, was die größten Karrieresprünge, wenn man es überhaupt so nennen will, in meinem Leben waren, dann waren das die, die ich null geplant habe, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, die nicht erwartbar waren anhand meines Lebenslaufes. Also zum Beispiel zu einer Online-Partnervermittlung 2007 zu gehen und da die rechte Hand des Gründers zu werden, das stand irgendwie in St. Gallen in keinem Karriereratgeber, sondern da standen 1000 andere Sachen. Und dieses Let the game come to you, so ein bisschen den Blick weiten, offen sein auch mal für Opportunitäten, die nicht sofort ins Raster passen. Das machen wir, glaube ich, zu wenig und da liegt, glaube ich, viel Potenzial.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben über Deutschland und die Zukunft. Was hat dich dazu bewogen?
Ich hatte das Gefühl, das muss raus. Also ich bin kein Mensch, der sagt, ich habe eine Bucketlist und die arbeite ich ab und auf der steht jetzt als nächstes Buch schreiben und jetzt muss ich einen Verlag suchen. Sondern ich bin eher ein Mensch, der sagt, ich sehe da was, in mir rattert da was und daraus muss ich jetzt was machen. Und so war das Ende 2019. Da wusste ich ja noch gar nicht, dass Corona kommt. Da hatte ich einfach das Gefühl, komm Deutschland, ja, jetzt du hast so viel, was positiv ist, was dich nach vorne bringt und du stehst dir irgendwie so selbst im Weg. Und wie könnte man jetzt mal durch diese Bereiche Arbeiten, Bildung, Digitalisierung, Innovation durchgehen und sagen, wie müsste es aussehen, dieses neue Land? Und deswegen hat sich dieses Buch jetzt nicht von alleine geschrieben, aber in 5 Monaten relativ schnell runtergeschrieben, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich platze gleich, wenn ich das jetzt nicht schreibe. So und so ein gleiches Gefühl war auch bei der Elterngeldkampagne letztes Jahr, als ich gesehen habe, da sollte ein Elterngeld abgeschafft werden für gewisse Einkommensschichten. Das war so, ich muss da jetzt was machen. Also da stand jetzt nicht auf meiner Bucketlist mal eine Petition starten, sondern das ist dann einfach das Gefühl von, da ist jetzt gerade ein Momentum, da habe ich das Gefühl, ich kann einen Unterschied machen und dann kann ich fast gar nicht anders.
Dein Buch ist aktueller denn je oder hat sich das irgendwie erledigt, was du da beschreibst?
Nee, das ist tatsächlich noch ziemlich aktuell. Da denke ich immer wieder drüber nach, dass das eigentlich verrückt ist, dass das 5 Jahre später noch aktuell ist, weil solche Bücher, die natürlich auch so einen Zeitgeist aufnehmen, sich ja dann auch schnell überholen können. Natürlich ist die ganze Corona-Sache nicht mehr aktuell, die hat da aber auch nur so in Teilen reingespielt. Manche Sachen sind völlig in die andere Richtung gelaufen. Also zum Beispiel war ich wirklich der Meinung, dass wir nach Corona viel selektiver und sensibler reisen würden und sagen würden, wir müssen nicht mehr zu jedem Meeting hinfliegen und so. Und das ist ja fast ins Gegenteil gedreht. Also ich glaube, die Fluglinien sind so ausgebucht wie noch nie. Und bei anderen Bereichen denke ich so, Mensch, das geht ja doch in die Richtung. Also Digitalisierung zum Beispiel habe ich ja in dem Buch ein Digitalministerium gefordert und gesagt, es wird keinen anderen Weg geben, als dass wir das Thema in Deutschland jetzt mal voranbringen. Und das könnte ich jetzt 1:1 irgendwie in der FAZ am Sonntag abdrucken und es hätte wahrscheinlich genauso Relevanz.
Wie groß ist denn deine Zuversicht, dass die Bundesregierung, die sich gerade jetzt formiert, dass sie das hinkriegt und diese Themen wirklich beherzt angeht?
Also hättest du mich vor der Wahl oder kurz nach der Wahl gefragt, hätte ich gedacht, komm, das hat jetzt eine Chance, weil es jetzt irgendwie zwar eine große Koalition ist, die noch nie für große Innovation gestanden hat, sondern eher als großer Kompromiss immer gewertet wurde. Aber vor dem Hintergrund, dass es ja schon fast ein Segen ist, wenn man nur eine Zwei-Parteien-Regierung hat, wenn wir die CSU da jetzt mal einmeinten, habe ich gedacht, die werden sich jetzt hoffentlich Reformen trauen, weil auch Merz, hätte ich gedacht, jetzt so lange angelaufen ist, dass er sagt, so, ich will jetzt auch der Reformkanzler sein, der Deutschland wieder handlungsfähig macht. Jetzt aktuell bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja? Also das kann noch in die richtige Richtung gehen, aber es brauchte zumindest natürlich jetzt massiven Widerstand der Grünen, damit da überhaupt mal Themen drin waren, die sonst völlig unter die Räder gekommen wären. Und das Thema Innovation, Staatsreform, Entbürokratisierung, den Staat einfach mal leichter machen. Ja, da gibt's eine Arbeitsgruppe, von der verspreche ich mir viel, aber wie viel Einfluss die dann haben wird, das werden wir wahrscheinlich erst im Koalitionsvertrag sehen.
Warum hören da Zweifel raus? Worauf gründen die sich?
Dass ich es die falsche Reihenfolge finde. Ich hätte immer erwartet, dass man sagt, wir haben in den Sondierungsgesprächen festgelegt, dieser Staat muss radikal umgebaut werden, damit er noch funktioniert. Wir haben uns so viele Verordnungen, so viele Gesetze, so viel Belastung selber auferlegt. Wir denken immer nur in der nächsten Bürokratie, statt zu sagen, was kann eigentlich mal weg? Und deswegen stellen wir jetzt erst eine Reform des Staates an die erste Stelle. Und wenn die durch ist, dann wollen wir mehr Geld, damit wir das Gefühl haben, dass dann in neue Schläuche neuer Wein fließt und nicht in alte Schläuche. Und dadurch, dass das nicht gemacht wurde, sondern jetzt von politikexternen Gruppen wie der Initiative für einen funktionsfähigen Staat rund um Thomas de Maizière, Julia Jeckel, Per Steinbrück oder Project Together, Philipp von der Wippel, von außen jetzt kommt, bitte, bitte auch den Staat reformieren, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das da jetzt in die DNA eingeflochten wird oder ob man sagt, Mensch, wir haben doch jetzt wieder genug Geld, dann können wir doch erstmal so weitermachen wie bisher.
Trump macht das scheinbar in den USA, oder Sandra?
Ja, bei uns schwingt das Pendel zu sehr in die andere Richtung aus. Und hier auch meine nächste Frage für Verena. Wir sehen jetzt so eine Monopol- und Aggressionswelle aus dem Silicon Valley auch auf Europa im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick auf ESG, also Nachhaltigkeitskriterien. Der Vizepräsident J.D. Vance hat gesagt, oh, wenn ihr es wagt, Elon Musks Ex zu regulieren, dann unterstützen wir eure NATO nicht mehr. Wie soll Europa da reagieren?
Ich glaube, Europa hat viel zu lange Richtung USA, Richtung Russland, Richtung China geguckt und immer überlegt, wie grenzen wir uns hier ab, wie machen wir uns jetzt da unabhängig, aber immer erst, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen. Und ich glaube, die große Chance jetzt ist zu sagen, so, wie sieht der europäische Weg aus? Und wir haben jetzt beim Startup-Verband eine Kampagne diese Woche gestartet, die heißt Choose Germany. Die haben wir bewusst so genannt und nicht Choose Europe, was eigentlich natürlich unsere Überzeugung ist, weil wir gesagt haben, es geht gar nicht darum, Choose Europe, ja, auf jeden Fall. Aber was muss Deutschland jetzt tun, damit auch die Weichen für Europa gestellt werden, dass wir wettbewerbsfähig wieder werden? Und wie können wir uns jetzt mal auf unsere eigene DNA besinnen? Und wenn ich mir die angucke, wir haben Weltklasseforschung, die aus unseren Hochschulen kommt. Die geht in Deep-Tech-Unternehmen, also Ausgründung aus Hochschulen. Da kann der Mittelstand, und das macht er auch schon, ein totaler Katalysator sein, weil wir genau diese Sachen, die wir brauchen, von Lasertechnologie über Ummantelung von Kraftwerken oder Raketen, mit denen wir Satelliten ins All bringen, alles hier produzieren in Deutschland. Da sind wir Weltmarktführer in so vielen Bereichen. Da haben wir alles hier, was wir brauchen. Und das jetzt zu nehmen und zu nutzen und zu sagen, wie sorgen wir jetzt dafür, dass wir nicht mehr von SpaceX oder Starlink abhängig sind? Wie sorgen wir jetzt dafür, dass Kernfusion, was einfach eine CO2-neutrale Energiequelle at scale werden kann, nicht nur wieder aus den USA kommt und wir dann wieder Abnehmer sind, sondern wir die selber hier entwickeln? Wie können wir bei Quantencomputing mitspielen, wo wir aus dem Max Planck zum ersten Mal eine Ausgründung haben, die eigentlich alles hat, um Weltklasse zu werden? So, das sind so die Sachen, wo ich sage, da muss jetzt unser Blick hingehen und nicht jeden Tag gucken, was hat Trump heute gesagt und wie können wir darauf reagieren.
Ist das Problem vielleicht auch ein bisschen, dass Deutschland die längste Zeit keine eigene Innovationsidentität hatte? Mir kam das häufig so vor, als ob Menschen, auch Einzelne und dann auch Unternehmen, das Silicon Valley imitiert haben. Also man hat sich abgeschaut, was die machen. Und das versucht zu kopieren, anstatt eine eigene, auch deutsche Identität herzustellen. Sind wir da jetzt weiter schon oder muss da noch mehr gemacht werden?
Also das teile ich und ich glaube, diese sogenannte Deep Tech Welle, vor der wir jetzt stehen, nämlich dass eben nicht E-Commerce oder Software as a Service oder die großen Plattformen oder Hyperscaler jetzt Name of the Game sind, sondern wie erarbeiten wir jetzt echte Hardware Deep Tech Lösungen für die Themen, die ich eben alle beschrieben habe. Da hat Deutschland und Europa eine Riesenstärke. Wir haben die Daten, wir haben die Erfahrung, wir haben den Mittelstand. Das heißt, da kommen jetzt eigentlich alle Zutaten zusammen. Wir haben die Talente, die Ingenieure, die sind in der ganzen Welt heiß begehrt. Und das Einzige, womit wir uns immer schwer tun, ist das Kapital. Weil das Kapital ist da, aber wir allokieren es nicht in Innovation. Es gibt kein Incentive für eine Pensionskasse oder einen Versicherer zu sagen, du musst jetzt in Innovation, Venture Capital investieren. Wir sagen dann immer, das geht nicht unter Solvency II, was nicht stimmt, weil es zu einem Prozentsatz doch geht. Und das ist eigentlich das fehlende Stück. Wenn wir das schaffen, dass wir jetzt auf das, was ich alles gerade beschrieben habe, Kapital draufsetzen, um zu sagen, wenn du hier in Deutschland oder Europa diese Unternehmen gründest, dann können sie auch hier groß werden und dann gehören sie uns auch langfristig, dann ist das aus meiner Sicht echte Industrie- und Innovationspolitik und die hatten wir lange nicht mehr.
Wenn du für einen Tag Wirtschaftsministerin wärst, was wären die wichtigsten Dinge, die du tun würdest? Und was ist deine Botschaft die du absenden willst für dieses Jahr zum Beispiel?
Ich glaube, wenn ich einen Tag Wirtschaftsministerin wäre, dann würde ich ein flammendes Plädoyer an die Unternehmer, Unternehmerinnen, Wirtschaftsschaffenden dieses Landes halten und sagen, wer, wenn nicht wir, können jetzt diesen Zeiten die Stirn bieten? Ich brauche euch jetzt alle. Wir konnten es in der Vergangenheit. Wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben so viel Weltmarktführer in so vielen Bereichen. Wir haben das Kapital, wir haben die Talente, wir haben die Patente. Wir sind europäischer Europameister. Jetzt lass mal wieder an uns selber glauben. Wir haben jetzt 10 Jahre lang oder mehr der Welt erzählt, wir können es nicht mehr. Und dann daraufhin selber gedacht, dass das stimmt. Und jetzt würde ich gerne diesen Teufelskreis nach unten mal wieder in eine self-fulfilling prophecy nach oben drehen. Nämlich, was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn wir Deep Tech made in Germany wieder hinkriegen? Was ist, wenn wir in Innovation investieren, mehr Kapital allokieren? Was ist dann alles in diesem Land möglich, was immer noch eine der sichersten Demokratien der Welt ist, was so viele Gründe hat, warum Menschen hier wohnen wollen und hierher ziehen. Und jetzt lass mal wieder an uns selber glauben. Das wäre, glaube ich, das Einzige, was ich an dem Tag machen würde. Und am nächsten Tag würde ich erstmal die Hälfte der Verordnungen und Auflagen und Bürokratie, die da auf die Unternehmen prasselt, irgendwie abschaffen, wissend, dass das jetzt nicht geht. Aber das wäre zumindest dann mein Ansatz oder mein erster Versuch.
Schönes Schlusswort. Danke, Verena Pauster. Bis bald mal.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Verena. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.